Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 341.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Bäuerliche Familienbetriebe und ihre Chancen in Mecklenburg-Vorpommern. Nirgendwo arbeiten so wenige Menschen in der Landwirtschaft, gemessen an der Fläche, wie in Mecklenburg-Vorpommern. Mit 250 Hektar im Schnitt bewirtschaften die Betriebe mehr als das Fünffache der Fläche eines durchschnittlichen deutschen Bauernhofs. Bäuerliche Familienbetriebe haben es in Mecklenburg-Vorpommern schwer, genügend Land zur Existenzsicherung zusammenzubekommen. Große Agrarbetriebe dominieren die Feldwirtschaft. Die einen Großagrarier kamen nach der Wende aus westlicher Himmelsrichtung, die anderen sind Nachfolger ehemaliger LPGen aus DDR-Zeiten. Jantje Hannover hat sich des Themas angenommen.
Diese Fläche ist Landesfläche. 300 Hektar Landesfläche gehört also dem Land Mecklenburg und ist nur an einen Betrieb verpachtet worden. Alle privaten Bauern drumherum haben nicht einen Hektar von dieser Fläche bekommen. Warum? Nur mal, haben wir alle nichts von abbekommen.
Helmut Precht hat sich eine Portion Galgenhumor zugelegt, um in seiner neuen Heimat zurechtzukommen. Der 53-Jährige lebt seit der Wende im Landkreis Güstrow. Damals übernahm er wieder das Land, das sein Großvater vor dem Zweiten Weltkrieg in Bresen gekauft hatte. Precht verliebte sich in eine Ortsansässige, heiratete sie. 50 Hektar Land mit Haus und Scheune nennt er heute sein eigen. Zusätzlich pachtete er knapp 70 Hektar von privaten Landbesitzern. Versuche von Precht, mehr Land von der öffentlichen Hand zu bekommen, liefen ins Leere. Die Fläche in der Nähe von Bresen ging an den Nachfolgebetrieb der ehemaligen LPG im Ort. Früher war Helmut Precht Mitglied der CDU, doch die hat er auch wegen ihrer Agrarpolitik im Zorn verlassen. Wenn er durch den Landkreis Güstrow fährt, platzt ihm immer wieder mal der Kragen.
Nur, dass Sie das mal wissen, sowas sehen. Das ist dieser Wegzug, diese Landflucht.
Precht zeigt auf einen Plattenbau am Straßenrand. Die blinden Fenster sagen alles.
Weil hier nichts mehr läuft. Wo sollen die arbeiten? Die leben dann nur noch von Hartz IV. Hier, das steht leer, das steht leer. Das Haus da in der Mitte steht leer.
Das Flächenland Mecklenburg verliert Menschen. In der Landwirtschaft bietet es nur noch rund 20.000 Arbeitsplätze. Zu DDR-Zeiten waren es weit über 100.000. Nur die wenigsten Mitglieder aus den früheren landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften wagten nach der Wende den Sprung in die Selbstständigkeit und gründeten einen bäuerlichen Familienbetrieb. Insgesamt gibt es jetzt 3.850 kleinere Bauernhöfe. Sie bewirtschaften zusammen etwa ein Drittel der Mecklenburger Äcker. Die Mehrheit dieser Familien hat so wenig Land, dass sie nur im Nebenerwerb als Bauern arbeiten. 70% der Felder in Mecklenburg werden von Genossenschaften, Kommanditgesellschaften oder GmbHs beackert. Insgesamt sind es 1.430. Die Betriebe gehören zumeist den früheren Vorsitzenden der LPGen.
Die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft ist halt der Meinung, dass ein bäuerlicher Familienbetrieb anders mit seinem Land umgeht. Dass da noch in Generationen gedacht wird und nicht auf kurzfristigen Gewinn.
Franz-Joachim Bienstein ist der Landesvorsitzende der ABL, der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft für Mecklenburg-Vorpommern, der auch Helmut Precht beigetreten ist.
Deswegen sind wir der Meinung, dass das Konzept des bäuerlichen Familienbetriebs eigentlich das Optimale ist. Im Gegensatz zu einem Großbetrieb mit Angestellten. Weil dieser Betrieb agiert wie ein Industrieunternehmen, das heißt, dort muss ein Gewinn erwirtschaftet werden, die Arbeitskräfte müssen möglichst billig sein, und unter Umständen wird das Land auch wesentlich stärker ausgebeutet, als das in einem Familienbetrieb der Fall ist, der eben diesen Betrieb auch die nächsten 100 und 200 und 300 Jahre bewirtschaften will.
Während sich in Westdeutschland der Boden seit Generationen im Privatbesitz einzelner Familien befindet, wurde er im Osten Deutschlands nach der Wende über die Treuhand und deren Nachfolgegesellschaft, die Bodenverwertungs- und Verwaltungsgesellschaft, kurz BVVG, neu verteilt. Die großagrarischen Strukturen von heute sind letztendlich eine Spätfolge der Bodenreform nach dem Zweiten Weltkrieg.
In den Jahren 1945 bis 1949 wurden in der sowjetisch besetzten Zone alle Flächen über 100 Hektar entschädigungslos enteignet und in den staatlichen Bodenfonds überführt. Durchführendes Organ war neben den Bodenreformkommissionen die Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe, kurz VDGB. Das Bodenreformland wurde in sehr kleine Betriebsflächen von 5 bis 11 Hektar parzelliert und an landlose Bauern und Vertriebene aus den Ostgebieten verteilt, auch Neubauern genannt. Eine existenzsichernde Landwirtschaft konnte bei dieser Parzellengröße zumeist nicht betrieben werden. 1952 startete die SED mit Hilfe der VDGB ihre Kampagne zur Gründung von landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Vorbild waren die Kolchosen in der Sowjetunion. Die neuen LPGen waren keine Zusammenschlüsse selbstständiger Bauern mehr, sondern wurden staatlich gelenkt. Die Bauern wandelten sich zu Lohnarbeitern. Oft waren sie auf ein Fachgebiet spezialisiert.
In den 70er Jahren wurde die DDR-Landwirtschaft zunehmend industrialisiert. Die Betriebsleiter oder LPG-Vorsitzenden entwickelten sich zu einer ländlichen Elite mit erheblicher Machtfülle. Der Historiker Jens Schöne, heute stellvertretender Landesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen.
Der LPG-Vorsitzende war zu DDR-Zeiten schlichtweg die Nummer 1 im Dorf, weil er im Gegensatz zum Bürgermeister über die gewisse Ressourcen verfügte. Es ist bekannt, dass in der Viehzucht in vielen, vielen Betrieben 10% Überbestand waren an Schweinen beispielsweise, damit man einmal ein Schwein im Stall hatte, wenn die SED-Kreisleitung feierte, dass man das sponsern konnte. Andererseits, wenn man für seinen Traktor eine Kurbelwelle brauchte, die es wieder mal nicht gab im Handel, dann hatte man ein paar Schweine im Stall, wo man dann schlichtweg tauschen konnte mit einem Industriebetrieb, wo das hergestellt wurde.
Nach oben meldete man Planerfüllung, nach innen machte man, was man für richtig und notwendig hielt. So entwickelten nicht wenige LPG-Chefs eine Form von Bauernschleue, mit der sie ihren Betrieb durch widrige Zeiten zu lenken wussten. Nach der Wende erwies sich diese Gerissenheit als äußerst hilfreich.
Das 1990 noch von der Modrow-Regierung beschlossene Landwirtschaftsanpassungsgesetz sollte die DDR-Strukturen an die soziale Marktwirtschaft anpassen. Im Prinzip zielte es auf die Wiedereinrichtung bäuerlicher Strukturen ab. Das Gesetz wurde mehrfach novelliert, aber der Strukturwandel blieb aus und wurde von nachfolgenden Regierungen auch nicht mehr verfolgt.
Dass man in Ostdeutschland eine großagrarische Struktur beibehalten hat, gehe wesentlich auf die Initiative der LPG-Betriebsleiter zurück, erklärt Jens Schöne.
Es gibt unzählige Beispiele von LPG-Vorsitzenden, die schon früh im Jahr 1990 sich in ihr Auto setzten und in den Westen fuhren, um dort Kontakte zu knüpfen, um die dortigen Strukturen sich anzuschauen, zu überlegen, wie kann man unter diesen Bedingungen den Betrieb in die neue Zeit retten. Und da war natürlich ein großer betriebswirtschaftlicher Vorteil die Flächen, die die Betriebe hatten.
Einer, der seinen Betrieb gerettet hat, ist Hans Rotermann. Der 72-jährige Diplomlandwirt war früher Vorsitzender der LPG am Ort sowie Kreisvorsitzender der VDGB. Heute leitet er die Agrargenossenschaft Lübsdorf. Von den einst 180 Mitgliedern der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft sind noch 27 dabei.
Ja, links und rechts von der Straße liegen unsere Flächen hier. Naja, wir kommen jetzt nachher gleich durch Wickendorf durch, dann können Sie auch das Stadtbild von Schwilligen können Sie sehen da.
Wenn Hans Rotermann seinen Betrieb vorführen will, muss er sich ins Auto setzen. 4000 Hektar brauchen ihre Zeit.
Oh Mann, naja, es ist ja nicht alles landwirtschaftliche Nutzfläche, was hier ist. Das ist ziemlich lang gestreckt. Das hängt auch damit zusammen, dass auf einer Seite der See ist. Naja, und auf der anderen Seite, dann geht das so ins Land rein. Ne? In Lübsdorf geht das los und zieht sich bis nach Schwerin hin. So ist richtig, ja.
Ein Hektar sind 100 mal 100 Meter. Das entspricht der Größe von 2 Fußballfeldern. Hans Rotermann und seine Genossen haben dieses Jahr fast 4000 Fußballfelder mit Weizen bestellt, 2000 Fußballfelder mit Raps, 1200 Fußballfelder mit Wintergerste. Der Rest ist Kleinkram, wie Hans Rotermann sagt. Ein bisschen Rüben, Sommergetreide und Kartoffeln. Die Kantine der Agrargenossenschaft Lübsdorf. Stühle, Tische und Vorhänge stammen noch aus dem LPG-Bestand. Auf den meisten Tischen sind die Stühle hochgestellt. Platz ist hier für 50 Menschen. Heute sitzen gerade einmal 4 hier. Ein paar Kollegen essen an anderen Orten des weit verstreuten Gehöfts. Die Agrargenossenschaft Lübsdorf bietet 45 Arbeitsplätze. Ganzjährig angestellt sind allerdings nur etwa 20 Menschen. Sie versorgen die über 500 Milchkühe, 600 Rinder und 1600 Schafe der Genossenschaft. Der Rest, darunter auch Genossenschafter, meldet sich im Winter arbeitslos.
Gerade in Mecklenburg hat die Landwirtschaft nach der Wende in einem rasanten Tempo Arbeitsplätze verloren. In keinem anderen Bundesland arbeiten heute, gerechnet auf den Hektar, so wenige Menschen auf dem Acker. Jahr für Jahr werden es weniger. In den alten Bundesländern zählt man 2 bis 3-mal so viele. Um die DDR-Landwirtschaft an die Marktwirtschaft anzupassen, mussten die LPGen umgewandelt werden. Dabei sollten die ausscheidenden Genossenschafter für Jahrzehnte geleisteter Arbeit aus dem Betriebsvermögen entlohnt und für die seinerzeit in das Kollektiv eingebrachten Flächen, das Vieh, Maschinen und Saatgut entschädigt werden. Die LPG-Chefs wollten dagegen dem Betrieb möglichst viel Kapital erhalten. Zu ihren Tricks gehörte es, das Betriebsvermögen herunterzurechnen und Traktoren, Ställe und Maschinen für wertlos zu erklären. Für die aussteigenden Bauern war es schwierig, zu einem gemeinsamen Handeln zu finden. Die meisten setzten ihre Unterschrift unter die bescheidenen Summen, die ihnen zugedacht wurden. Kaum einer wagte, den Klageweg zu beschreiten.
Bernd und Silvia Harloff waren junge Leute, als sie nach der Umwandlung der LPG den Sprung in die Selbstständigkeit schafften. Gemeinsam mit Vater Harloff bewirtschaften sie einen 180 Hektar Hof. Um sich selbst und ihre 4 Kinder zu ernähren, müssen sie hart arbeiten und scharf kalkulieren. Auf den Äckern bauen sie Getreide an. 90 Hektar sind Dauergrünland. Außerdem mästen sie Fleischrinder. Die Herde besteht aus 80 Mutterkühen.
Natürlich würde sich das viel besser rechnen für uns, wenn wir 50 bis 100 Hektar mehr hätten. Und dann müssen wir mit dem auskommen, was wir haben. Die BVVG-Flächen sind alle langfristig verpachtet oder es bestehen Vorkaufsrechte und man kommt auch gar nicht mit rein. Es besteht eigentlich keine Chance. Und wenn was verkauft wird, wird es nur zu überhöhten Preisen verkauft. Irgendwie finde ich das nicht gerecht, denn mein Vater hat ja damals auch jahrelang seinen Acker in der LPG gehabt. Er hat sein Geld da genauso drin gehabt wie alle anderen auch. Und als wir auch rausgegangen sind und dass da die große Verteilung losging, da gehörten wir plötzlich nicht mehr dazu. Die anderen haben eben den Rest behalten.
Eine Studie der Universität Jena kam zu dem Ergebnis, dass fast alle 1719 Umwandlungen von LPG-Betrieben in Ostdeutschland so fehlerhaft gewesen seien, dass sie von den zuständigen Registergerichten nicht hätten akzeptiert und eingetragen werden dürfen. Was dennoch geschah. Franz Joachim Bienstein von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft prangert die staatliche Bevorzugung der Großbetriebe an. Denn die Subventionen aus Brüssel, in Fachkreisen Ausgleichszahlungen genannt, begünstigen die Großen zusätzlich.
Hier ist ein 100-Hektar-Betrieb auf der einen Seite und neben ihm ist ein 5000-Hektar-Betrieb. Und beide Betriebe konkurrieren letztlich miteinander. Einmal bekommt dieser Großbetrieb erheblich mehr Ausgleichszahlungen, auch pro Arbeitskraft. Zweitens hat dieser Großbetrieb den Wettbewerbsvorteil, die meisten Großbetriebe haben erhebliche BVVG- und Treuhandflächen, die sie vom Staat zu sehr billigen Pachten und Kaufpreisen zur Verfügung gestellt bekommen, während der Kleinbetrieb sie nicht bekommt. Das heißt, der Großbetrieb ist in mehrfacher Hinsicht, hat er Wettbewerbsvorteile, und zwar nicht etwa, weil er groß ist und gut wirtschaftet, sondern weil der Staat ihm letztlich diese Vorteile gibt. Und das kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein.
Inzwischen unterstützt sogar das deutsche Agrarministerium die Großen im Osten.
Die Subventionen oder Agrarbeihilfen der EU sind an die Fläche gekoppelt. Für einen Hektar werden zwischen 300 und 350 Euro gezahlt. Die größten Bezieher dieser Gelder in der gesamten EU sitzen in Mecklenburg-Vorpommern. Zahlreiche Initiativen der Kommission, die Beträge für Großbetriebe zu kappen, wurden vor allem von Deutschland verhindert.
Weil sich mit Böden gutes Geld verdienen lässt, interessierten sich nach der Wende auch westdeutsche Konzerne für das Land im Osten. Nach den Recherchen der Umweltorganisation BUND gibt es 2 mit Abstand größte Empfänger von Agrarsubventionen in Mecklenburg. Erstens die Osterhuber Agrar GmbH, ein Futtermittelproduzent aus Bayern, der in Mecklenburg den größten Rindermastbetrieb Europas führt und 7000 Hektar Land bewirtschaftet. Außerdem die Mecklenburgische Güterverwaltung von Martin Redmann mit ebenfalls 7000 Hektar. Er ist der jüngste Sohn aus der Milliardärsfamilie Redmann, die ihr Geld vor allem mit dem Müll- und Transportgewerbe verdient. Nach den derzeit gültigen Regeln für Beihilfezahlungen stehen beiden Betrieben jährlich je über 3 Millionen Euro zu. Wir hätten gerne ein Interview mit Martin Redmann geführt, aber er war dazu nicht bereit. Es ist was faul im Lande Mecklenburg, findet Helmut Precht von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Denn die Großagrarier haben durch die gegenwärtige Subventionspraxis so viel Geld, dass sie in Maschinen investieren und Menschen entlassen.
Mähdrescher waren meinetwegen 4,50 Meter, 5 Meter. Jetzt sind sie 10 Meter. Die kann ich Ihnen zeigen, diese Dinger. Also brauche ich einen Mähdrescherfahrer weniger. Das ist kaufmännisch alles in Ordnung. Ich mache den Menschen, auch diesen Geschäftsführern oder was immer, auch keinen Vorwurf. Bloß das System ist irre. Wenn ich öffentliches Geld benutze, um Arbeitsplätze abzubauen, ist das ein Wahnsinn.
Los mit Millionen für Millionäre.
Vor dem Agrarministerium in Berlin protestierte die Transparenzinitiative gegen die hohen Subventionen für Großbetriebe. Ihre jahrelange Basisarbeit trägt inzwischen Früchte. Ab 2009 müssen sämtliche Empfänger von Agrargeldern ihre Bezüge offenlegen. Die EU-Kommission hat außerdem eine Gesetzesinitiative vorgelegt, nachdem die Agrarmillionäre bis zu 22% ihrer Bezüge für Umweltschutzmaßnahmen abgeben müssen. Die Chancen stehen gut, dass sich die EU dieses Mal durchsetzt.
Jantje Hannover berichtete.
Das Wetter. Nordöstlich der Elbe teils neblig oder bedeckt, teils heiter und weitgehend trocken. Sonst stark bewölkt mit vereinzeltem Regen, in den Hochlagen der Mittelgebirge allmählich in Schnee übergehend. Höchsttemperaturen zwischen 2 und 8 Grad.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Darin erfahren Sie heute, warum sich Familien in der brandenburgischen Gemeinde Woltersdorf besonders wohlfühlen. Woltersdorf liegt in Brandenburg, unweit von Berlin, und es hat knapp 8000 Einwohner. Vor 15 Jahren nahm die Gemeinde sich vor, ein Familienparadies zu werden. So entstanden zwei neue Einfamilienhaussiedlungen, Spielstraßen, Kindergärten und eine Gemeinschaftsschule. Und diese Millioneninvestitionen, die haben sich gelohnt. Der aus der Reihe tanzt, der Ort Woltersdorf und seine vielen Kinder. Ein Länderreport von Michael Franzen.
Mag der Osten noch so sehr über Kindermangel und Bevölkerungsrückgang klagen, im östlich von Berlin gelegenen Woltersdorf läuft der Trend in die entgegengesetzte Richtung. Die Bevölkerung von 4.800 auf 7.700 Einwohner gewachsen. Der Kinderanteil mit 12,4% einer der höchsten in ganz Deutschland.
Durch den Zuzug ist erstaunlicherweise in Woltersdorf die Geburtenrate wieder höher als die Sterberate. Und das ist wohl im Umkreis hier von hunderten Kilometern der einzige Ort, wo das so ist.
Frühmorgens in der christlichen Kita die Schatzkiste. Rush Hour. Unzählige Mütter und Väter liefern ihre Sprösslinge ab in der umgebauten Gründerzeitvilla und den drei Neubauten, die nur einen Steinwurf entfernt liegen vom grau vor sich hinschimmernden Flakensee. Leiterin Christel Schmidt.
Wir sind für die Eltern da und nicht die Eltern für uns. Wir versuchen, bei Problemen individuelle Lösungen zu schaffen, sei es die Öffnungszeit, sei es die Betreuung, sei es auch Hilfestellungen in persönlichen Notsituationen. Zum Beispiel eine Mutter, die überraschend ins Krankenhaus musste, wo die Kinder eigentlich einen Betreuungsanspruch von nur 6 Stunden haben, wo es für uns kein Problem ist, dann eben auch, dass wir dann die Kinder auch 8 Stunden betreuen, ohne dass dann groß bürokratisch erst Antrag gestellt werden muss.
Fast 10 Jahre gibt es die Schatzkiste jetzt schon. Angefangen hat Christel Schmidt mit 5 Erzieherinnen und 35 Kindern. Als Elterninitiative, die in Woltersdorf unbedingt eine christliche Kindertagesstätte einrichten wollte. Anfangs durchaus Skepsis. Eine christliche Kita in der ach so atheistischen Ex-DDR, geht das überhaupt? Fragten sich viele damals. Es geht. Gut sogar. Fast zu gut. 15 Erzieherinnen kümmern sich heute um 150 Kinder.
Oftmals ist es ja so, wenn man in Gemeinden kommt, wo so ein fester Kreis an Bewohnern da ist, wo die Dinge sind so und die bleiben so und die waren immer so und die sind gut so. Aber hier ist einfach mehr Potenzial da und ja, es ist spannender einfach, weil so viele Menschen hierher kommen.
Die Bevölkerung wächst und wächst, immer mehr Kinder. Zu verdanken hat der Ort das Leuten wie Elske Hildebrand. Leute, die relativ jung sind, relativ kleine Kinder haben, relativ gut ausgebildet sind und vorzugsweise aus Berlin den Sprung gewagt haben nach Woltersdorf. So wie die Tochter der verstorbenen brandenburgischen Sozialministerin Regine Hildebrand.
Ohne Kinder wäre ich wahrscheinlich nicht hergezogen, kann man so sagen. Aber wir hatten das eine Kind schon in Berlin und sind dann erst später hergekommen, weil in dem Haus, wir wohnen im Mehrgenerationenhaus, eine Wohnung frei geworden ist. Mein Vater wohnt da, ein Onkel, meine Großmutter, 94-jährig, dann mein Cousin mit Frau und Kind und wir mit Kindern. Also es ist einfach, sind alle Generationen und ergänzt sich wunderbar.
Wolfgang Köhne, Bürgermeister in Woltersdorf. Bin 1979 hier rausgezogen, also ich kenne Woltersdorf mittlerweile ganz gut.
Das kann man wohl laut sagen. Es gibt nicht wenige im Ort, die meinen, Höhne ist Woltersdorf. Seit 1990 ist er im Amt. Anfangs als Kandidat für das aus Wendezeiten stammende Bürgerforum, bis er 1993 dem Forum den Rücken kehrte. Nicht etwa wegen politischer Differenzen, sondern weil Höhne fand, als Bürgermeister wolle er lieber unabhängig sein, um mit allen Fraktionen zusammenarbeiten zu können. Bei der letzten Kommunalwahl ist Höhne mit 80% Zustimmung wiedergewählt worden. Einen Gegenkandidaten gab es erst gar nicht. Höhne ist beliebt in Woltersdorf.
Wir hatten alle die gleichen Startbedingungen letztendlich 1990 und wir sind jetzt ein sehr junger Ort, im Gegensatz zu Nachbargemeinden. Wie kommt das? Und das hat sicherlich was dann mit den weichen Standortfaktoren zu tun. Dass eine Entscheidung, seinen Wohnsitz zu bauen, Eigenheim zu bauen als junge Familie, sicherlich von so einem Standortfaktoren abhängig ist. Auf alle Fälle Kita, Schule, kulturelle Angebote, Vereine und alles. Die weichen Standortfaktoren, die ja in der Regel, was die Finanzierung betrifft, richtig freiwillige Aufgaben der Kommunen sind. Man kann Verwaltungshaushalte, tägliche Leben sozusagen, Geld verprassen oder man investiert.
So wie Höhne. Rund 5 Millionen Euro allein in die Schatzkiste und die zwei anderen Kitas im Ort. Nochmal genauso viel kam der Woltersdorfer Schule zugute. Höhne hat die Uferpromenade auf Vordermann gebracht, verkehrsberuhigte Spielstraßen anlegen lassen und dafür gesorgt, dass die 1913 gegründete Woltersdorfer Straßenbahn nicht auf dem Abstellgleis landete, wie das Anfang der 90er einige selbsternannte Modernisierer unter der Rubrik Autogerechte Stadt gerne gesehen hätten. Und so zieht die altertümliche Tram weiter unerschütterlich ihre Bahn. Entlang der Woltersdorfer Schleuse und dem 1888 eröffneten Café Knappe, wo man Veggie-Burger mit Salatbeilage für 4,50 Euro bekommt oder die Spezialität des Hauses beschwipste Quarkpfannkuchen. Vorbei am Rathaus, dem etwas in die Jahre gekommenen Thälmannplatz und weiter draußen mondänen Villen, die Marga heißen oder Bonita, bis man schließlich an der Endstation angekommen ist, dem Berliner S-Bahnhof Rahnsdorf. Ab und zu steigt auch Eberhard Sölter in die 87 ein, wenn er was in Berlin zu erledigen hat. Kommt aber in der letzten Zeit seltener vor. Hat ja auch viel zu tun als stellvertretender Vorsitzender des Sportvereins SV Woltersdorf 1919. Seit September ist die Gegend um den Sportplatz eine einzige Baustelle. Der Sportplatz und das Vereinsheim sind schon letztes Jahr fertig geworden. Jetzt sind noch die Gaststätte und der Kinderspielplatz dran. Alles bezahlt von der Kommune, vom Höhne, wie sie im SV sagen.
Seitdem der neue Sportplatz entstanden ist, ist rapide aufwärts gegangen. Wir haben bei der letzten Vorstandssitzung gerade eine Flasche Sekt eröffnet und angestoßen auf unser 400. Mitglied.
Dass der SV Woltersdorf 1919 gerade einen solchen Run erlebt, haben Eberhard Sölter und Co. auch ihm hier zu verdanken.
Michael Pieper, Amtsleiter für soziale Dienste und Ordnungsangelegenheiten in Woltersdorf. Ich bin im November 1992 hierher gekommen und ursprünglich komme ich aus Nordrhein-Westfalen, aus Paderborn.
Pieper hat maßgeblich dafür gesorgt, dass die Kommune Geld locker machte für den neuen Sportplatz. Gab nämlich anfangs durchaus Widerstand in der Gemeindevertretung. Haben sie aber überwunden, er und der Höhne. Indem sie gebetsmühlenartig gepredigt haben, so ein Sportplatz ist ein weicher Standortfaktor, der den Ort noch attraktiver macht. Nicht nur für Familien mit Kindern. Haben sie zusammen durchgestanden, genau wie die Sache mit den explodierenden Kosten. Der Sportplatz hat nämlich mehr gekostet als geplant, viel mehr sogar. 300.000 Euro, um genau zu sein. Sonderlich gut angekommen ist das nicht in Woltersdorf, doch der Sozialamtsleiter macht nicht gerade den Eindruck, als ob er deswegen in Depressionen verfallen wäre. Kann halt nicht immer alles klappen. So ist das halt in einer noch relativ jungen Behörde.
Ich wollte in die jungen Bundesländer. Ich wollte, wenn ich in eine Behörde gehe, in eine junge Behörde. Ich wollte sehr gerne Chancen, dass man tatsächlich was bewegen kann und nicht in so einem Verwaltungsapparat landen, der seit 40 Jahren so verkrustet ist, dass man dann nach 2 Jahren nicht mehr genau weiß, was man da eigentlich tut.
Stillstand, das ist nichts für Michael Pieper. Direkt nach seinem Amtsantritt 1992 setzte sich der Wahl-Woltersdorfer mit dem Bürgermeister zusammen, um ein Entwicklungskonzept auszutüfteln, das sich die systematische Weiterentwicklung des Ortes zum Familienparadies zum Ziel setzte. Das ist zwar ein bisschen dick aufgetragen, aber die Fakten sprechen für sich und für Pieper. Die Millioneninvestitionen für die Schule und die Kitas, die Erschließung zweier neuer Einfamilienhaussiedlungen, in denen Familien günstig Häuser bauen können, der Bau von Sozialwohnungen für Bürger mit niedrigem Einkommen. Auf Solidarität legen sie auch an der Oberschule Woltersdorf Wert, betont Schulleiterin Ute Schädlich. Typisch Woltersdorf halt. Doch ganz so einfach ist das nicht. Denn das mit der Solidarität zwischen Kommune und Schule will neuerdings nicht so richtig klappen.
Also wir bräuchten dringend Sozialarbeiter für den Oberschulbereich. Also die Schulhofgestaltung müsste erneuert werden. Sie ist nicht kindgerecht. Wenn man sich in Nachbargemeinden anschaut, wie Schulen dort hergerichtet wurden, im äußeren Schulbereich, ist Woltersdorf nicht gerade so prickelnd. Inhaltlich bräuchten wir da mehr Unterstützung, auch Akzeptanz. Also es wird nicht das, was gut gemacht wird, immer unbedingt von der Kommune gut gewertet.
Bei Ute Schädlich lernen die Schüler von der 1. bis zur 10. Klasse unter einem Dach. Wenn das nicht fortschrittlich ist. In der Amtsstube des Bürgermeisters sieht man das etwas anders, auch wenn sich weder Höhne noch Pieper zur Thematik äußern wollen und lieber auf die Leiterin der Schatzkiste verweisen, die da bestimmt etwas zu sagen könne. Kann sie. Christel Schmidt rührt nämlich schon seit einiger Zeit die Werbetrommel für die Gründung einer freien Schule in Woltersdorf.
Weil die Schule einfach nicht mit unserer pädagogischen Arbeit mitgehalten hat. Für uns sind selbstbewusste, lebensfähige Kinder das Ziel, die auch sagen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und damit hat die Schule, viele Lehrer in der Schule, ganz großes Problem.
Soziale Spannung. Ja, also ob 10 Jugendliche auf dem Rathausplatz abends Bier trinken, das ist für einzelne Menschen eine Belästigung, aber ob das eine soziale Spannung ist, das ist eine andere Frage. Ich würde immer sagen, die haben das Recht, dann auch sich hier hinzusetzen und ein Bier zu trinken. Die sehe ich, die nehme ich wahr auf unseren Festen. Das ist immer eine Größenordnung, die hat sich auch nicht verändert über die Jahre. Da stehen dann 10, 15 Jugendliche rum, die dann gegebenenfalls mit Glatze und Bomberstiefeln sich da zeigen und, ich sag mal, ein Stück weit auch provozieren.
Provozieren lassen, den Gefallen hat der Bürgermeister den rechten Jugendlichen nicht getan. Stattdessen hat Höhne das gemacht, was er am liebsten tut, pragmatisch handeln. Hat einen runden Tisch eingerichtet, an dem sich die Jugendlichen mit ihm und der Polizei regelmäßig zusammengesetzt haben, um auszuloten, was toleriert wird und was nicht. Integration statt Ausgrenzung. Höhnes Prinzip scheint aufgegangen zu sein. Rechtsradikale Gewalt ist, anders als in Nachbargemeinden, kein großes Thema mehr. Hat sich der Woltersdorfer Weg ausgezahlt, meint Höhne. dass alle Fraktionen an einem Strang gezogen haben. Das Bürgerforum genauso wie die CDU, die SPD, die Linke, die Grünen und die FDP. Die ganz große Koalition halt.
Die Sachpolitik steht im Vordergrund. Ja. Dann gibt es alle 5 Jahre einen Wahlkampf, dann spielt mal wieder Parteipolitik. An ein paar Stellen eine Rolle, aber letztendlich. Also sie spüren in der Gemeindevertretung nicht, wer aus welcher Partei ist. Selten.
Sachorientierte Politik, das ist ganz nach dem Geschmack von Michael Pieper. Macht ihm die Arbeit leichter. Modern ist er so und so ganz gerne, der Woltersdorfer Sozialamtsleiter. Modern und flexibel.
Ich würde auch sagen, dass Aufbruchstimmung jeden Tag hier zu spüren ist, auch heute noch. Und das ist auch gut so. Also ich glaube nicht, dass hier irgendwas fertig ist, sondern ich denke, das ist ein Prozess, der wird noch Jahrzehnte dauern. Das fängt vom Abwassernetz an, über den Straßenbau, Kinderbetreuung. Innovative Potenziale bei sozialen Dienstleistungen, die hier neu entstehen, werden ganz anders reflektiert, als wenn sie die in den alten Bundesländern seit 40 Jahren bewerten und sagen, das ist so.
Später Nachmittag. Die letzten Eltern holen ihre Kinder aus der Schatzkiste ab. Claudia Mattes ist spät dran, auch so eine Wahl-Woltersdorferin. Als sie mit ihrem zweiten Kind schwanger war, entschloss sie sich zusammen mit ihrem Mann, Berlin den Rücken zu kehren und in das Elternhaus ihres Mannes zu ziehen, nach Woltersdorf.
Hier ist es grün, hier hat man einen Garten vor der Türe, hier kann man sagen, komm, geh mal nach draußen spielen, ohne dass man sich mit anziehen muss und mit zum Spielplatz gehen muss und dann da rumsitzt und vielleicht noch im Hinterkopf überlegt, was man alles noch zu Hause zu tun hätte. Hier kann ich sagen, komm, geh mal ein bisschen spielen oder wenn es ganz schlimm ist, geh mal zu Oma rüber.
Meint die Mitdreißigerin, nur um hinzuzufügen, in Woltersdorf fühle sie sich sicher. Keine Gewalt, keine Verwahrlosung, keine verwaisten Straßen. Stattdessen viele Kinder, Neubaugebiete mit adretten Einfamilienhäusern und Sportvereine wie der SV Woltersdorf 1919. In Woltersdorf tanzen sie eben aus der Reihe.
Das war ein Länderreport von Michael Franzen. Am Mikrofon verabschiedet sich Kirsten Lemke und wünscht Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.